bin mir auch nicht so ganz sicher, wie ich den Tisch, wenn ich den so betrachte, da ist ja nichts drauf, aber ob das so eine Lieblingsspeise von mir ist, die wir da heute serviert kriegen. Also ehrlich gesagt, wie ich den Text gelesen habe und wie gesagt habe, muss das sein. Das war jetzt vereinteilt, gell? Es ist so, muss das sein, dass ich jetzt dazu eingeteilt bin. Der Gerhard sagt, der schmunzelt. Ja? Und jetzt werden sich alle denken, was wird der heute sagen? Ja? Oje. Im Kapitel 4 ändert sich der Charakter des ersten Thessalonicher Briefes. Es war bisher, und die haben wir das unten, diese Zeile steht ja immer drauf, von Glaube, Liebe, Hoffnung, Gnade und Dank gesprochen. Auch diese Begriffe kommen weiter vor. Das ist so der Grundtenor. Aber es ändert sich der Brief. In Kapitel 3, in dem, was der Peter letztes Mal besprochen hat, also vom Kapitel 2 weg, 17 und dann Kapitel 3, da hat Paulus von sich gesprochen und von seiner Beziehung, die er zu dieser jungen Gemeinde in Thessaloniki hatte. Und er hat sehr viel von dem, was er macht, als Vorbild für uns gesagt. Er will nicht aufhören zu lieben, er will nicht aufhören zu beten, er will nicht aufhören zu lächeln, sich freuen, ja? Und er will nicht aufhören, sich zu wundern. Genau, sich zu wundern. Naja, ein bisschen muss ich nachdenken. Also, nicht aufhören, anhalten. Positiv, positiv, sehr positiv ist seine Einstellung. Jetzt ändert er den Fokus und spricht die Thessalonicher direkt an. Und ich weiß nicht genau, was die Gründe dafür waren. Kann sein, dass der Timotheus mit Fragen gekommen ist aus Thessaloniki. Die Gemeinde ist ja ganz jung, die ist ja vor 2-3 Jahren gegründet worden. Nur 3 Wochen haben sie den Paulus bei sich gehabt und da haben sie vielleicht die eine oder andere Frage gehabt, du, wie soll man das machen? Der lebt so und der lebt so und die machen das. Wie sollen wir damit umgehen? Es geht um ganz praktische, ethische Fragen. Oder es kann sein, dass der Timotheus gesagt hat, du Paulus, sie sind zwar wirklich super, aber da gibt es ein paar Probleme. Also was die Ursache war, aber er kommt hier auf konkrete Themen und Probleme, die eigentlich mit dem christlichen Lebensstil zusammenhängen. Und darum habe ich geschrieben, wie wir Christen leben. Ich habe nicht einmal dazu geschrieben, wie wir Christen leben sollen, sondern wie wir Christen leben. Das ist eigentlich der Maßstab. Oder man kann es ja auch heiliger ausdrücken oder frommer, ja, ein heiliger Lebenswandel. Ich habe den Titel dabei lassen, weil mir das Wort Lebenswandel für mich wichtig ist. Wandel, ja, kommt dann später noch. John Stott, ein englischer evangelikaler Bibelausleger, Bibellehrer, den ich sehr schätze, hat in einem Kommentar geschrieben zu diesem Text, hat er die Feststellung getroffen, dass wir heute gerne und viel über die Gnade des Evangeliums predigen, aber wenig über christliche Ethik. Wenn wir ehrlich sind, wir reden viel über die Gnade, wir reden viel über das, was Jesus für uns getan hat und über die Gnade, über die Annahme, auch wie wir heute schon in den Gebeten gehört haben. Und das bewegt unser Herz, das ist gut so und das ist die Grundlage. Aber es gibt auch Maßstäbe, die Jesus uns gibt, die die Bibel uns gibt, die Jesus uns gibt. Und Jesus möchte eine Beziehung mit uns haben und jede Beziehung hat auch Regeln. Ja, es ist nicht so, dass das egal ist, wie ich lebe, meiner Frau gegenüber. Oder in einer Familie gibt es auch Regeln. Und deshalb ist christliche Ethik genauso wichtig, aber wir ziehen uns ein bisschen zurück davon. Wir wollen es nicht so recht uns damit auseinandersetzen. Es ist peinlich, weil es kommt auch zu Konfrontationen. Es kommt auch zu, ja, manchmal auch zu, man muss einmal was sagen, ja, und man muss sich was sagen lassen. Und das ist nicht immer einfach. Und wir schauen uns jetzt mal diesen Text an. Ich habe jetzt die neue evangelistische Übersetzung verwendet. Wir werden aber zwischendurch auch ein bisschen auf die alte Übersetzung zurückgreifen, weil ich versuche, da etwas zu erklären. Aber nehmt eure Bibeln und versucht mitzulesen und ihr werdet gleich merken, worum es geht. 1. Thessalonicher 4, 1. Noch eins, meine lieben Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch zu verhalten habt, oder wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, um Gott zu gefallen. Und ihr tut das ja auch. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr weitere Fortschritte darin macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf sich in dieser Sache Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen. Denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen. All das haben wir euch auch schon früher mit aller Deutlichkeit gesagt. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Wer sich deshalb über diese Anweisungen hinwegsetzt, verachtet nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt, nämlich Gott. Was allerdings die geschwisterliche Liebe betrifft, muss ich euch nicht extra schreiben. Denn Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt er ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch aber dringend, liebe Geschwister, darin noch vollkommener zu werden. Und setzt eure Ehre darein, ruhig und besonnen zu leben. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, wie wir auch das gesagt haben, und sorgt selbst für euren Unterhalt, Lebensunterhalt, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemand zur Last fällt. Ja, das ist schon, sind schon klare Worte und ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen. Das erste ist, dieser Brief ist so geprägt von Positiven, dass auch hier immer noch das Lob und das Positive mitklingt. Das, habt ihr gemerkt, im Vers 1 steht, ihr tut es ja eh. Ja? Oder in Vers 9, man braucht es euch nicht extra sagen, ihr liebt einander eh, aber es soll noch mehr werden. Und ich möchte es als das Thessalonicher Phänomen bezeichnen. Diese Einstellung brauchen wir in unserer Gemeinde, die brauchen wir in unserem Leben. Wir sollen uns nicht fertig machen lassen über das, was nicht passt. Ja? Es gibt immer Probleme und Unvollkommenheiten. Wir sollen das, was positiv ist, hervorheben, dafür dankbar sein, das, was Gott in uns schon geschaffen hat, in dir, in mir, in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde. Aber wir sollen auch erwarten und auch uns, ich sage es jetzt mal, anstrengen, ja, dass es mehr wird. Wir brauchen diese Einstellung, danke für das, was ist, und bitte für mehr. Ja? Manchmal habe ich dann das Gefühl, dass wir sagen, danke für das, was ist, und das brauche ich nicht mehr sein. Oder manchmal habe ich das Gefühl, wir sagen, es ist eh alles schlecht, es ist nichts da. Ja? Und beides ist falsch. Danke für das, was es gibt, und bitte um mehr. Jetzt, also mir ist der Begriff irgendwie immer geschossen, Thessalonicher Prinzip oder Phänomen. Ja? Es kommt in dem Brief immer vor, müsst ihr mal lesen. Er lobt und sagt, aber es kann noch mehr werden. Zweite Vorbemerkung. Es geht um Wachstum. Also, wenn mehr werden ist, ist es Wachstum. Wachstum ist eine Grundeigenschaft von Leben. Wer aufhört zu wachsen, stirbt. Ihr habt es in eurem Körper, Blutzellen, ja, einen Haufen Blutzellen, Millionen. Die haben eine Lebensdauer von ca. 120 Tage. In 120 Tagen müssen die wieder neu gewachsen sein. Und wenn sie nicht mehr wachsen, dann stirbst du. Ja? Die Haut ist in 28 Tagen neu. Sie ist neu gewachsen. Wenn du nicht mehr wachst, stirbst du. Die Knochen werden auf- und abgebaut. Und ist das, ihr merkt schon, ich meine, das ist jetzt von meinem Fach her, dass ich das halt ganz klar erlebe und sehe, wenn wir nicht wachsen, im menschlichen Körper sterben wir. Im ersten Thessalonicher Brief betet Paulus, dass die Thessalonicher des Herrn würdig wandeln, kommt wieder dieses Wort, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen zu jedem guten Werk und wachsend. Also das gehört dazu, das Wachsen gehört dazu. Wer nicht wächst, stirbt. Die Gemeinde, die nicht wächst, stirbt. Sage ich jetzt mal so. Und Wachstum ist jetzt nicht unbedingt nur in der Quantität zu sehen, also in der Zahl, sondern auch in der Qualität. Es geht auch, was wir innerlich in der Tiefe wachsen. Die Wurzeln wachsen auch. Ja. Aber wir tun uns nicht nur ausreden, das ist ein innerliches Wachstum ist da und so weiter. Wachstum nach außen und innen ist ein Zeichen von Leben. Auch in meinem Leben hoffentlich, wenn man eher älter wird, dann stellt man fest, dass man in gewissen Dingen körperlich nicht mehr wächst, sondern abbaut. Ja? Aber geistlich muss es nicht so sein. Wachstum ist Leben oder Leben ist Wachstum. Das ist also in beiden Abschnitten, die wir heute besprechen, ein Prinzip. Und jetzt noch eine Vorbemerkung zum Wandel, zum Lebenswandel. Wandel ist Bewegung. Wir denken vielleicht, wenn wir einen heiligen Lebenswandel uns vorstellen, dass das ein Leben in einem Kloster, in einer Einsiedelei ist. Manche können das vielleicht so denken und phasenweise mag es stimmen, dass es gut ist, wenn man sich zurückzieht, wenn man sich besinnt, wenn man stehen bleibt sozusagen im Leben. Aber meines Erachtens ist Lebenswandel immer mit Bewegung verbunden. Veränderung. Ja, das ist es eh, wie vorher auch schon, das Wachstum mit Veränderung zu tun hat, ist auch Lebenswandel eine Bewegung. Ich habe an das Markus-Theater denken müssen und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass Jesus sehr oft sagt, kommt, lasst uns gehen. Gehen wir weiter. Wie oft lasse ich mir das von Jesus überhaupt nur sagen, gehen wir weiter? Oder bin ich auf festen Standpunkten, es ist eh alles klar und mir kann nichts mehr erschüttern, passt eh alles, ne? Aber ich bin eigentlich festgefahren, ich stecke fest in meinen Gewohnheiten, in meinen Ansichten. Es ist alles stecken geblieben. Wir sind Gottes Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Es ist Bewegung. Gott möchte uns weiterbringen. Wandeln heißt aufbrechen. Und es ist vielleicht Zeit, gelegentlich auch in seinem Leben neue Aufbrüche zu setzen. Manchmal macht es Gott, dass er uns vor Tatsachen setzt, dass wir einen neuen Aufbruch setzen müssen. Ja? Es kann sein, dass wir plötzlich eine neue Arbeitssituation haben, dass wir eine neue Familiensituation haben, dass wir krank sind oder dass wir wieder gesund sind oder dass irgendetwas sich ändert. Es ist ein neuer Aufbruch da. Du musst dich neu auf das einstellen. Als älterer Mensch habe ich das Gefühl, dass ich in Gefahr stehe, dass alles in eingefahrenen Schienen läuft. Für die, die bei euch die neu angefangen haben mit den Herren, ist das zum Glück noch nicht so. Ja? Aber viele von uns, die schon viele Jahre mit Jesus leben, sollten sich mal auch wieder auf ein neues Abenteuer einstellen. Sage ich mir selber. Wandel ist das Gegenteil von Stillstand. Wandel ist das Gegenteil von auf einem Standpunkt bleiben und gar nicht mehr drüber nachdenken. Wir dürfen die festgeschlagenen Pflöcke in unserem Leben auch manchmal hinterfragen. Ich sage das einfach mal so. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir in Gefahr, dass wir stecken bleiben. Und die dritte Vorbemerkung ist das Heiligsein. In Vers 1 steht: Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch zu verhalten habt, um Gott zu gefallen. Und dann steht Vers 3: Gott will, dass ihr heilig lebt. Und da steht in Vers 7 noch einmal: Ihr sollt ein geheiligtes Leben führen. Was ist heilig? Heilig heißt für etwas Besonderes abgesondert sein, für einen besonderen Zweck herausgenommen werden. Heilige Gefäße wurden in den verschiedenen Tempeln, bei allen Religionen, ja, für diese einzige Aufgabe verwendet, die sie hatten, nämlich um einen Gottesdienst, einen Kult zu erfüllen. So etwas Besonderes, meistens ist es dann auch was Schönes, was Goldenes oder besonders edel gestaltet, aber diese Heiligkeit wurde auch sichtbar, weil es etwas für einen besonderen Zweck ausgewählt war, dieses Gefäß, dieser Gegenstand. Aber jetzt ist vielleicht ein schöner Topf, den man zum Essen verwendet, auch was Besonderes, aber er ist im Alltag. Heilige sind nicht besser, sage ich, aber sie haben einen bestimmten Zweck, einen besseren Zweck. Und wenn wir uns jetzt, und das werden wir vielleicht nochmal machen, als Gefäße betrachten, dann sitzen hier viele Gefäße, die vielleicht ein bisschen verbeult sind, auch ein bisschen schmutzig sind manchmal, aber sie haben einen besonderen Zweck. Und ihr seid heute da als Gefäße, die besonders vor Gott stehen. Heilige. Nicht, weil wir so schön sind oder so schön herausgeputzt sind oder so edel, aus edlem Metall, sondern weil wir uns absondern ließen, weil Gott uns berufen hat zu diesem besonderen Zweck. Heilige sind nicht besser, aber sie haben einen besonderen Zweck. Und Gott will, dass wir solche besonderen Menschen sind. Der Unterschied ist, wir sind deshalb nicht bessere Menschen, aber wir haben einen Zweck, der besonders ist. Und die Grundlage für diese Berufung, möchte ich sagen, die liegt nicht in uns, sondern die ist in der Liebe, die Gott zu uns zuerst hatte. Wenn ich so leben möchte, dass es jemandem gefällt, ja, dann habe ich eine Beziehung zu dem oder der Person. Ich werde nicht von vornherein Dinge tun, die meine Frau nicht mag, ihr zu Fleiß. Dann habe ich keine Liebe. Und die Kinder werden ihren Eltern und die Eltern ihren Kindern und auch wir in der Gemeinde wollen uns nicht gegenseitig wehtun, weil wir ja das Gute wollen für den anderen. Ja? Deshalb wollen wir auch ein Leben führen, das Gott gefällt. Aber das Entscheidende ist, dass die Grundlage dafür Gott selber gelebt hat, weil er hat uns zuerst geliebt, wie wir ihn noch überhaupt nicht geliebt haben. Und er hat diese Liebe zuerst in uns hineingegeben, damit wir sie beantworten können. Diese vielleicht etwas theoretischen Überlegungen möchte ich einfach vorwegstellen, damit wir verstehen, dass wenn wir über Ethik reden, dass es immer auch um diese Beziehung geht, die wir zu Jesus haben. Ja? Und dass es um Veränderung geht, nicht um Stehenbleiben, und dass diese Veränderung möglich ist. Der Text enthält drei Ermahnungen. Die erste heißt beherrscht sein statt beherrscht werden. Und jetzt lese ich die alte Übersetzung, die Elberfelder Übersetzung, weil die versucht da was zu erklären. Falsches Buch. Denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Haben wir wieder dieses besondere Gefäß sein, ja? Und dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Und dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinem Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch schon vorher gesagt haben und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat euch nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Komplizierter Satz, gell? Das ist kompliziert und ich habe das, aber ich möchte es bewusst nehmen. Worum es geht, ist uns, glaube ich, allen klar. Es geht hier, und das steht in den meisten Bibeln als Übersetzung drüber, um sexuelle Moral. Ihr sollt nicht Unzucht betreiben, ihr sollt euch von Unzucht frei halten. Das Wort Porneia oder Unzucht ist nicht, ist schwer, also wird von vielen auch verschieden interpretiert und ich möchte mir jetzt gar nicht so festlegen, was ist jetzt noch erlaubt und was ist nicht erlaubt. Denn ich möchte das Prinzip, dass der Paulus hier aufzeigt, dass der Heilige Geist uns zeigt, versuchen herauszunehmen. Und darum habe ich das mit den Gefäßen hier nochmal zitiert, aus diese alte Übersetzung. Dieses Wort Gefäß, was da verwendet wird, und wir merken es in den modernen Übersetzungen, haben sie es gleich umschrieben, das ist schwer zu begreifen. Man kann es zweifach auslegen. Was heißt es, sein eigenes Gefäß gewinnen, wie es die Elberfelder Übersetzung, und das ist die wörtlichste Übersetzung, die wir haben im Deutschen, meint. In 1. Petrus 3, Vers 7 schreibt der Petrus: Ihr Männer also wohnt bei euren Frauen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade und des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und hier merken wir die eine Interpretation, die eine Möglichkeit, dieses Gefäße zu übersetzen ist, es meint die Frau. Ihr Männer wohnt bei euren Frauen in Einsicht und ja, so wie es da. Die Männer sollen sich also bemühen, ihre Frauen, ihre eigene Frau zu gewinnen und nicht Ehe zu brechen, könnte man diesen Satz übersetzen. Das ist, dass hier jeder sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Und das ist eine ganz klare Aussage, die Bibel ist gegen Ehebruch. Aber es gibt auch eine zweite Bibelstelle im Neuen Testament, die das Wort Gefäß, oder es gibt mehrere Bibelstellen, die das Wort Gefäß haben, aber hier habe ich eine noch genommen aus dem Paulusbrief, 2. Korinther 4. Da steht, wir haben einen Schatz in irdenen oder irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Und hier ist nicht jetzt die Frau gemeint, sondern der Mensch als Ganzes, als Gefäß. Wir werden also aufgefordert, wir sollen uns selber wie Gefäße betrachten, wie Tongefäße, und wir sollen diese auch sauber halten. Auch der Paulus schreibt im 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht, und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überlegt euch noch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins sein. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm sein. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und da steht dann in diesem Zusammenhang, denn euer Leib ist das Gefäß für den Heiligen Geist. Euer Leib ist ein Topf für den Heiligen Geist. Und hier sehen wir, und das ist meiner Meinung nach die für mich naheliegendere Auslegung, es geht hier darum, dass wir uns auch im körperlichen Sinn reinhalten. Jetzt nicht nur was die Ehe betrifft, sondern allumfassend. Und die Übersetzung, die ich vorgelesen hat, heißt: Gott will, dass ihr heilig lebt und dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Und jeder soll seinen eigenen Körper, das war das Gefäß, ja, so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und das ist das Prinzip, das Paulus uns hier zeigt, nämlich nicht beherrscht werden, sondern sich beherrschen können oder sich selbst beherrschen. Was beherrscht mich? Triebe des Lebens, natürliche Triebe des Lebens sind auch von Gott geschaffen. Und für sich gesehen sind sie nicht schlecht und auch nicht gut, sondern sind neutral. Ja? Aber wenn sie mich beherrschen, bin ich ein Sklave. Und das ist nicht im Sinn Gottes. Aber wenn ich sie beherrschen kann, können sie und werden sie eine gute Kraft in meinem Leben sein. Und das soll der Unterschied sein zwischen Menschen, die in der Welt leben und von Gott nichts kennen, denen es egal ist, wie Gott ist, und Menschen, die Jesus lieb haben, die so leben möchten, dass es Jesus gefällt. Ihr sollt so leben, dass es Gott gefällt. Also wir sollen selbst beherrscht oder sagen wir besser geistbeherrscht sein. In der heutigen Zeit habe ich den Eindruck, dass wir in einer übersexualisierten Welt leben. Sex sells heißt es. Ja? Also alles, was in der Werbung siehst du, überall, es wird damit Geld gemacht, Konsum angeheizt und so weiter. Und es wird die Illusion gegeben, dass dadurch Glück entsteht. Und man hat den Eindruck, dass Sex das Wichtigste im Leben ist. Das ist aber nicht so. Das ist sicherlich nicht so. Das ist das, was uns der Feind Gottes, Satan, uns eigentlich vortaukelt. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass die Sexualität im Sinne Gottes eine sehr, sehr, sehr positive und aufbauende Kraft ist. Und ich erlebe das auch. Aber es ist genauso was Destruktives, wenn wir es von Gott entfernen und wenn wir nicht die Kontrolle darüber haben. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, sagt Paulus in 1. Korinther 6. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper als bei sexueller Unmoral. Sexuelle Unmoral, sexuelle Sünde ist nicht schlimmer als andere Sünden, aber wir bemerken sie besonders kritisch, auch bei anderen, ne? Weil es offensichtlich verunreinigt. Aber bedenken wir, dass es immer im Kopf oder im Herzen beginnt. Und wenn wir die Bergpredigt anschauen, dann wissen wir, wie Jesus diese Themen behandelt. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen, sagt er. Und dann werden wir alle schön still. Müssen wir wirklich demütig werden. Ich möchte aber dieses Thema auch auf andere Triebe und Bereiche unseres Lebens ausdehnen. Wissen wir in Essen? Ja? Sind wir da beherrscht? Oder muss es noch ein Löffel sein? Ihr braucht es mir nur anschauen, ihr wisst, wo meine Schwächen sind. Wie ist es, wenn da eine Tafel Schokolade steht und du, ja, ich möchte hier nicht Askese predigen, aber es wäre manchmal gut, wenn man wirklich sagt, so, jetzt verzichte ich einmal drauf. Aus Übung auch. Ich verzichte drauf. Wie ist es mit der Flasche Wein? Ja? Oder das Bedürfnis, ständig irgendetwas Negatives zu sagen. Es gibt viele Bereiche, wo wir süchtig sind. Ja? Kritiksucht, Selbstsucht. Na, kann man ausdehnen, wisst ihr. Die Bibel fordert uns heraus, dass wir nicht von diesen Dingen beherrscht werden, sondern dass wir sie beherrschen. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist nämlich Selbstbeherrschung. Und dieses Wort Selbstbeherrschung, da habe ich auch noch gelesen, Enkrateia, heißt sich in Gewalt haben. Ja? Kraft über sich selbst haben. Und das bezeichnet wohl kaum, ist eine schöne Definition, bezeichnet wohl kaum die totale Enthaltsamkeit, sondern eher den bewussten und beherrschten Umgang mit Essen, Trinken, Sexualität, Gemütsregungen und so weiter. Diese Selbstbeherrschung ist eine Eigenschaft, die der Glaube ermöglicht und die dem Christen hilft, nach Gottes Geboten zu leben. Wenn wir das Prinzip verstehen, dann können wir uns über die Details unterhalten. Ja? Und dann ist unsere Ethik nicht eine Gesetzlichkeit, sondern eine Frage der Beziehung. Das ist der Unterschied. Ja? Nicht von oben gestülpte Gesetzlichkeit, sondern ein ethisches Verhalten, das aus der Liebe, aus der Beziehung zu Jesus entsteht. Und das sollte unser Ziel sein. Es gibt noch zwei Dinge, die wir noch besprechen. Jetzt wird es kürzer. Wir sollen einander zunehmend lieben. Das war letztes Mal eigentlich auch ein starkes Thema von der letzten Predigt. Und auch hier haben wir wieder das Thessalonicher Phänomen. Paulus sagt, ihr seid ja eh schon vorbildlich, aber ihr sollt noch zunehmen. Ist ja eigentlich ein gutes Prinzip, oder? Lob, und es kann trotzdem noch mehr werden. Wie kann man Liebe messen? Kann man Liebe messen? Schwer. Aber man kann sie erleben, erfahren, wenn sie tätig wird. Liebe, die nicht tätig wird, ist eigentlich etwas Abstraktes und nicht Reales. Das ist etwas, was irgendwo sich jemand vorstellt, aber es wird nicht real, es wird nicht erlebbar. Liebe muss man erleben. Und man kann sie erleben und soll sie erleben, und wir sollen sie praktizieren. Kommt jemand in die Gemeinde und sagt, das erleben wir ja immer wieder, also, oder jemand aus der Gemeinde sagt, komm, ich kriege hier so wenig Liebe. Und wir sagen, ja, schaust recht, wir haben zu wenig Liebe. Dieser Vorwurf, es ist zu wenig Liebe da, der stimmt immer, weil es ist immer zu wenig. Aber sieh es einmal so, wie der Paulus sagt, es ist Liebe da, aber es kann noch mehr werden. Und warum ist Bruderliebe so wichtig? Warum ist das so wichtig? Auch das haben wir letzten Sonntag schon mal gehört. Die Bruderliebe ist das Zeugnis der Christen in der Welt. Daran werden die Menschen erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt, wenn ihr einander liebt. Warum ist Bruderliebe noch so wichtig? Weil sie besonders schwierig ist. Weißt, es ist leicht, den weit entfernten Nachbarn, Onkel in Amerika zu lieben, ja? Dann schreibe ich einmal im Jahr einen Brief und dann schreibe ich mir was Liebes. Aber es ist viel schwieriger, denn in der eigenen Familie, mit dem du täglich zu tun hast, deine Kinder, deinen Partner, deine Ehefrau und so weiter, da wird Liebe geprüft. Und das Gleiche gilt auch in der Gemeinde. Ich meine, wir können über die Liebe zu allen Menschen und zu den Geschwistern in Syrien, super, ja, aber wir müssen da anfangen. Hier ist Bruderliebe gefragt. Kann man sie messen? Na, aber man kann sie erleben. Und wenn wir sie nicht mehr erleben, dann ist nicht viel da. Bruderliebe ist auch naheliegend. Also Bruderliebe meine ich natürlich Geschwisterliebe. Also die Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern. Sie ist naheliegend, ja. Aber ich muss auch nahe sein. Ich kann das nicht über die Entfernung machen. Oder ich muss anwesend sein, damit ich lieben kann. Und noch was ist, die Bruderliebe ist die Vorstufe zur Feindesliebe. Also wenn wir nicht als Brüder und Schwestern uns lieben, dann können wir den Feind auch nicht lieben. Das, glaube ich, geht nicht. Und dann komme ich jetzt wieder auf die Frage, wie können wir das überhaupt? Wie schafft man das? Ich komme wieder auf ein Gefäß. Mein Topf hat ein gewisses Fassungsvermögen, ist schmutzig, wird gereinigt von Gott, außen, innen. Aber damit von dort was weitergehen kann, Liebe, die Gott in mich hineingibt, auch wohin geht, ja, muss wieder was nachkommen. Es muss immer wieder nachgefüllt werden. Und ich glaube, wir müssen uns, unser Gefäß, unser Häferl, anschließen. an den großen Dank Gottes. Wir müssen uns einen Durchfluss erzeugen. Wir müssen überfließen können. Wenn wir voll sind mit seiner Liebe, dann werden es die Menschen auch erkennen und erleben und was davon haben. Wenn wir voll sind mit seinem Wort, dann wird es auch in die Umgebung ausstrahlen. Wir müssen diesen Durchfluss wieder schaffen. Diese Verbindung zu Jesus, zu seiner unendlich großen Liebesquelle. Das ist ein Riesendank, der geht nie aus. Ja? Aber da kann ich immer voll sein nachher. Und die dritte Ermahnung ist anständig leben. Das ist etwas, was Eltern den Kindern immer wieder sagen und so weiter. Ja? Aber was heißt denn das eigentlich? Anständig leben. Manche Übersetzung heißt still leben. Heißt es, dass man jetzt einfach brav ist, ganz brav. Bürgerpflicht, erste Bürgerpflicht ist still sein, hat mein Vater immer gesagt. Die erste Bürgerpflicht ist still sein. Das war einfach für ihn, da haben wir nicht nichts erwidern dürfen. Ne? Aber das ist ja nicht gemeint. Jeder soll geordnet leben und für seine eigenen Geschäfte oder seine eigenen Geschäfte erledigen. Es heißt so ungefähr, schau, dass du den anderen nicht zur Last fällst. Paulus hat das praktiziert. Er hat in Thessalonich gearbeitet, damit er seinen Lebensunterhalt hat, damit er was zum Essen hat, damit er vielleicht auch was zahlt, dass er was fürs Quartier hat. Hat er einerseits gearbeitet, er hat immer wieder gearbeitet, er war nämlich Zeltmacher. Andererseits hat er aber auch gepredigt. Und er sagt es einmal, bin euch nicht zur Last gefallen. Er hebt es hervor. Bin euch nicht am Geldbeutel gelegen. Und es sollte eigentlich ein Prinzip sein. Es ist selbstverständlich, dass wir anderen Menschen, die in Not sind, besonders den leiblichen oder auch den Glaubensgeschwistern helfen. Ja, wenn jemand von uns leidet, ich denke, es sollte selbstverständlich sein, dass wir dann auch helfen, auch finanziell helfen. Aber das Ziel ist Eigenständigkeit und nicht, dass eine Abhängigkeit entsteht. Ja? Phasenweise brauchen wir alle Unterstützung und Energie von anderen. Aber es gibt da in jeder Gemeinde, sag ich jetzt mal, so Energieräuber, die immer nur nehmen. Immer nur, ich rede jetzt nicht von Geld, aber die immer nur ausziehen aus den anderen. Bitte, das ist nicht im Sinne Gottes, sondern du sollst auch ein Gebender sein. Und wenn du nicht für dich selber sorgst, sondern immer nur von den anderen ziehst, ja, dann bist du auch nicht weiter gewachsen, um was es hier geht. Wir sollten mal drüber nachdenken, wie unsere Beziehungsbilanz aussieht. Ja? Die Bilanz, die wir an Beziehungen haben. Wie viel nehmen wir und wie viel geben wir? Das ist übrigens ganz gut, wenn das auch unsere Gesellschaft, unsere Politiker und alle nachdenken würden. Wie viel geben wir und wie viel nehmen wir? Ich habe euch jetzt so viele Dinge gesagt und ich muss ganz ehrlich sagen, vieles von dem ist einfach unvollkommen auch für mich. Ja, ich bin nur weit weg davon, da vollendet zu sein. Aber ich möchte dankbar sein für das, was Gott schon geschaffen hat. In meinem Leben, in deinem Leben und in unserer Gemeinde. Und ich bin zuversichtlich, dass es mehr werden wird. Unser Leben, dein Leben, mein Leben ist wie ein Gefäß, ein Heferl, sagen wir in Steirischer, ein Gefäß. Es ist nicht unbedingt das Schönste. Es ist manchmal verbeult. Es ist manchmal ein bisschen rostig. Aber Gott fängt an, das auszubessern, zu putzen und reinigen. Die Gnade, durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi. Die ist in uns hineingekommen und sie beginnt uns von innen her zu reinigen, auch wenn wir noch nicht vollendet sind. Das ist die Grundlage. Aber dieses Gefäß ist für einen besonderen Zweck, wir alle. Und wir sollen uns auch in diese Richtung hinbewegen. Wir sollen nicht sagen, naja, ist ja gut, dass ich die Gnade in mir habe, dass ich Vergebung habe und so weiter. Es soll sichtbar werden. Wir sollen ein bisschen mehr glänzen. Es soll mehr sichtbar werden. Weil wir einen besonderen Zweck haben. Dieses geisterfüllte Leben ist auch ein geistbeherrschtes Leben und wird nicht von den Trieben beherrscht. Und wer eine christliche Ethik und die biblischen Moralensprüche verachtet, darüber habe ich jetzt eigentlich nichts gesagt, aber das steht ganz am Schluss, das habe ich jetzt vergessen. Wer das nicht beachtet, der verachtet Gott. Und das wollen wir doch nicht, oder? Und lassen wir uns an diese Quelle der Liebe anschließen. Dann können wir andere auch lieben. Dass das Durchfließen, dass das Gefäß übergeht. Denkt weiter an dieses Gefäß. Und so sind wir dann auch in der Lage, eine positive Energiebilanz in unserer Umgebung zu liefern. Dass wir nicht nur Nehmende, Raffende sind, sondern dass wir auch geben können. Das ist, glaube ich, eigentlich auch ein wichtiges Ziel für uns als Christen. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, ich bin weit davon entfernt, dass ich das wirklich alles umsetze in meinem Leben. Aber ich bitte dich, dass du das, was du angefangen hast, vollendest. Ich danke dir, dass du zugesagt hast, dass du das tun wirst, dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auch vollenden wirst. Ich bitte dich, dass du es auch in der Gemeinde machst und mit jedem Einzelnen von uns. Vollende das gute Werk. Mach uns zu heiligen, besonderen, besonders dir geweihten Gefäßen. Gereinigt für dich. Hilf uns, ein geistbeherrschtes, ein selbstbeherrschtes Leben zu führen und nicht von den Trieben beherrscht zu werden. Bitte hilf uns, dir zur Ehre zu leben, so zu leben, dass du eine Freude hast.